Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Die größte Turmuhr der Welt hat einen Durchmesser von 43 Meter und ist in einer Höhe von 426 Metern angebracht. Und sie wurde in Deutschland gefertigt, genauer gesagt in Calw in Baden-Württemberg. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max.
Hallo Peter.
Unser Gast ist heute Andreas Perrott. Er ist einer von drei Geschäftsführern bei Perrott Turmuhren und Läuteanlagen. Herzlich willkommen, Andreas.
Hallo Peter, hallo Max.
Grüß dich, hallo.
Andreas, lass uns gleich einsteigen. Lass uns gleich einsteigen bei der größten Turmuhr der Welt. Sie steht in Mekka in Saudi-Arabien und wurde von eurem Unternehmen gefertigt. Und die Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, wie seid ihr zu diesem Auftrag gekommen? Wie kam es dazu?
Das ist ganz kurios gewesen. Wir hatten 2006 zwischen 25.12. und 26.12., also mitten in den Feiertagen von Weihnachten, einen Anruf von einem Architekten aus Stuttgart, der in dieses Projekt involviert war. Und dann hat mein Vater damals das Telefon abgenommen und der Architekt war dann so begeistert, dass er gesagt hat, wenn ein Unternehmer an Weihnachten den Telefonhörer abnimmt, dann kann man mit dem auch große Projekte starten. Dann hatten wir schon am 3. oder 4. Januar die erste Besprechung, haben uns beschnuppert. Und es hat von der persönlichen Seite gleich gepasst, dass wir relativ hohes gegenseitiges Vertrauen aufgebaut haben. Und so ist das Projekt gestartet.
Kannst du vielleicht gleich mal ein paar Fakten zu dieser Uhr nennen? Die ist ja wirklich die größte. Also, aber vielleicht, dass du ein paar Details.
Ja, wenn wir von der Historie ausgehen, also wir wurden angefragt, wir sollen eine große Turmuhr bauen mit circa 15 Meter Durchmesser. Dann hat sich das Ganze entwickelt innerhalb 3-4 Monate bis auf die 43, also von 15 auf 18, dann 24 Meter, 27 Meter, 32. Dann hat mein Vater gesagt, nee, jetzt strecken wir aus, das ist irgendwo ja eine Dimension, wo wir nicht mehr handeln können. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir ja gesagt, als gute Schwaben bricht man ein Wort nicht, also gehen wir mit. Und haben dann bis auf 43 Meter die Uhr weiterentwickelt. Vielleicht ein paar Randdaten, also Durchmesser 43 Meter, der Minutenzeiger 7,5 Tonnen, der Stundenzeiger 7,5 Tonnen, das Antriebswerk 21 Tonnen. Wenn man nur die Dimensionen sieht, dann kann man sich vorstellen, dass es eine riesen Herausforderung für uns war. Die Uhr musste, das war eine Grundanforderung des Kunden, bei 250 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit mussten wir nachweisen, dass sie noch in Funktion ist. Die Lebensdauer wurde auf 100 Jahre ausgerechnet.
Wie macht man das, dass man es so ausrichtet?
Im Maschinenbau gehen wir in der Regel davon aus, dass wir eine Lebensdauer von 30 Jahren gehen und haben dann bei Sicherheiten 1,01, 1,05 oder 1,1. Und dann kann man eben im Getriebebau beziehungsweise in der statischen dynamischen Belastung von Antriebswellen über die Sicherheit, sprich wir gehen dann eben in die Richtung die Sicherheit von 2. Im Getriebebau sind wir dann Sicherheit von 3 und 4 gewesen. Und dadurch bekommen wir die Lebensdauer. Und wir hatten dann einen Testaufbau in Stuttgart mit den Gewichten des Zeigers als Betonklötze mit eingebauten hydraulischen Bremsen. Und hatten diese Bremsvorgänge jeden Tag mehrfach wiederholt, um die Maximalbelastung 250 Kilometer zu simulieren und haben dann nach einem Jahr das Antriebswerk wieder komplett auseinandergebaut, alles nachgemessen und der Verschleiß war eigentlich gegen null. Wenn man die Belastungen aber sieht, die wir da angestellt haben, das Uhrwerk wurde auf einen oder auf zwei 300er IPE Träger montiert. Wenn wir maximal gebremst haben, hat sich der IPE-Träger verbogen. Und das Uhrwerk ist trotzdem gelaufen, hat so gut wie keinen Verschleiß gehabt nach der Zeit. Also da sind wir einfach auch schon in der Testphase haben wir das maximal herausgeholt. Und das zeigt, wenn wir im Maschinenbau gut auslegen, mit guten Sicherheiten rechnen, dann geht es eben auf die Lebensdauer.
Faszinierend, faszinierend. Ja.
Also wirklich unvorstellbar eigentlich, ne, diese Dimensionen und was da alles dann dahinter steckt.
Man muss sich das wirklich in der Realität anschauen. Wir durften ja nicht mal auf die Baustelle gehen, weil Mekka ja im Kreis ist, wo nur als Muslim ich rein darf. Wir haben dann einen Testaufbau in Dubai gemacht. Da wurde nur ein Viertel des Zifferblatts aufgebaut, das Uhrwerk und die Originalzeiger aber montiert, um zu simulieren, wie können wir montieren. Und wenn man da die Dimensionen gesehen hat, das war schon beeindruckend. Und ich bin dann mal nachts 3 Kilometer weg entfernt gefahren. Da haben sie das Viertelzifferblatt und die Zeiger noch perfekt ablesen können. Bei 3 Kilometer, also das ist schon eine wahnsinnige Dimension. Ne?
Aber dann bleiben wir doch gleich bei den Herausforderungen bei dieser Montage. Also, du hast gesagt, ihr habt die bei euch geplant, ihr habt es bei euch getestet, ihr habt es dann in Dubai einmal testweise zumindest aufgebaut. Wie lief dann der Aufbau in Mekka? Wie habt ihr das bewerkstelligt? Mit welchen Partnern habt ihr da zusammengearbeitet, damit das auch wirklich alles so funktioniert, wie ihr euch das geplant hattet?
Also die Montage, die wurde eigentlich minutiös in einzelne Schritte aufgeteilt. Wir hatten für ein Uhrwerk einen Tag Zeit zu montieren. Das heißt, wir bekommen eine bestimmte Zeit, um das Uhrwerk nach oben transportieren. Man bekommt Kranseiten, weil das ist eine riesen Baustelle, bekommt Kranseiten von 3/4 Stunde oder von 1 Stunde, wo dann das Uhrwerk von 0 auf die 426 Meter hochgezogen werden soll.
In einer Dreiviertelstunde?
Ja, die ist uns erstmal gegeben worden, ob die dann passt oder nicht. Bis dann alles natürlich oben ist, dann vom Uhrwerk, das hat dann länger gebraucht, aber in der Zeit durfte sonst niemand auf der Baustelle arbeiten, weil das ein offenes Getriebe war. Das war offen, weil das Uhrwerk mit 21 Tonnen auf einen Zug vom Gewicht her nicht hochgezogen werden kann. Der Kran konnte 20 Tonnen ziehen, aber wenn dann das Seil über die Länge schon 3-4 Tonnen wiegt, dann wird es natürlich wieder vom Zuggewicht abgezogen und dann mussten wir mit 2 Teilen das Ganze hochziehen. Wir hatten dann eine türkische Montagefirma, die haben wir circa ein Vierteljahr lang gebrieft. Dann hatten wir einen marokkanischen Ingenieur eingestellt und dann hatte ich noch das Architekturbüro und alle drei hatten wir dann den ganzen Tag über Webcam und Telefonkontakt, um eben die Montage aus der Entfernung begleiten zu können. Man muss dazu sagen, die türkische Firma, das waren wirklich Profis. Die hatten unheimliches technisches Verständnis, kommen aus dem Reaktorenbau und sind da einfach auch gewohnt, hochgenau zu arbeiten. Und durch das, dass wir die Montage dann in ganz kleine Schritte aufgeteilt haben, haben wir im Prinzip jeden Schritt nacheinander abgearbeitet. Das Interessante war, nachdem das Uhrwerk gesetzt wurde, dann wurden danach die Antriebssäulen raufgesetzt, war dann abends oder nachts, circa 12 oder kurz nach 12 Uhr haben sie mir dann nochmal angerufen, steht soweit. Dann haben wir am nächsten Morgen, wurde nochmal alles durchgemessen, ob der Mittelpunkt des Uhrwerks genau stimmt, dann waren wir bei plus minus 1 Millimeter. Und das bei 426 Meter Höhe bei einem Uhrwerk, das 21 Tonnen wiegt. Also es ist schon faszinierend, wie genau wir die Jungs dann dort vor Ort gearbeitet haben. Das war dann der erste Schritt. Und dann musste das Uhrwerk komplett eingehaust werden. Dann wurde das Gebäude weitergebaut. Und dann ein Jahr später haben wir dann die Zeiger montiert. Und das war dann die nächste Herausforderung, so einen Zeiger 7,5 Tonnen hochzuziehen. Dann haben sie Winde. Also im Prinzip haben wir da dann... Das waren 3 Malaien, die das Ganze montiert haben, Fassadenkletterer. Die sind auf dem Zeiger draufgestanden und haben sich mit dem Zeiger hochziehen lassen. Und haben dann den Zeiger noch um 90 Grad verdreht. Und so konnten sie dann den Zeiger auf die Antriebswellen draufziehen. Wenn man sich das über Webcam angeschaut hat, wurde es einem schwindelig. Aber was mich fasziniert hat an diesen Fassadenkletterern, wir haben bei der Probemontage jeden kleinen Schritt besprochen. Ich habe selten Mitarbeiter gehabt, die jeden Schritt so genau mit so viel Akribie und so viel Hingabe auch umgesetzt haben. Also faszinierend. Aber das, sie können so ein Projekt nur machen, wenn sie wirklich in jeder Beziehung Leute haben, die hundertprozentig vertrauen, die nicht nur bei 100% bleiben, sondern die wirklich die 120, die 130% gehen. Und wo man sich auch gegenseitig voneinander verlassen kann. Und was mich da ganz besonders fasziniert hat, keiner von den Anwesenden, denen ist alle um das Projekt gegangen, hat sich niemand persönlich in den Vordergrund gestellt. Wir hatten zum Abschluss des Projekts eine Veranstaltung. Dann sind die ganzen Jungs zu mir gekommen und haben sich bedankt, dass sie mitarbeiten durften und wir hätten einen guten Job gemacht. Dann haben gesagt, ja, der Job habt ihr gemacht, nicht wir, weil ihr so perfekt letztendlich das auf der Baustelle umgesetzt haben. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man dann zum Projekt einmal interkulturell, das sind Muslime teilweise, das sind nochmals andere teilweise dabei gewesen, dann andere Nationalitäten, anderes Denken. Und trotzdem, wenn es ums Projekt geht, wenn man was gemeinsam vorantreiben möchte, dann geht es. Und dann brauchen wir nicht nur über Integration sprechen, sondern dann respektiert man sich gegenseitig, weil man auch gegenseitig aufeinander angewiesen ist.
Die Kommunikation lief auf Englisch dann oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, komplett Englisch.
Und die Projektplanung war komplett bei euch in der Leitung, dass ihr das alles gesteuert habt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Da gab es ja das Architekturbüro SL Rasch. Mhm. Dr. Rasch ist ein Architekt, der bei Frei Otto der Lehre
Sag
war.
Sag mir was.
Und die bewegen sich ja grundsätzlich im Grenzbereich mit dem Machbaren. Und das heißt, wir hatten da vom Architekturbüro, der hatte auch angestellte Ingenieure, der arbeitet auch mit der Uni zusammen, hatten wir schon einen recht guten Support. Dann hatten wir ein Schweizer Ingenieurbüro, das uns supportet hat. Und so haben wir eigentlich eine ganz gute Gruppe gehabt, die uns da auch unterstützt haben. Weil das sind Bereiche, die können sie selber gar nicht alles abdecken. Da muss man sich auch gegenseitig immer wieder zusammensetzen. Wo muss man noch nachjustieren? Wo kann man, oder hat man was vergessen? Aber die Projektleitung für die Uhr an sich ist bei uns im Haus gewesen.
Die Uhr, wird die mit Strom betrieben dann?
Ja, das sind Drehstrommotoren beziehungsweise asynchron Drehstrommotoren mit der Drehgeber hinten dran. Wir haben aber dann aufgrund des Wunsches vom Kunden eine PV-Anlage reingebaut. Also oben ist so eine Art Kristall über dem Uhrwerk, über den Zifferblättern am Turm angebaut. Wurde komplett mit PV-Anlage ausgestattet. Auch die PV-Anlage kam dann aus unserem Haus. Natürlich auch da wieder mit speziellen Ingenieuren zusammengearbeitet, die das Ganze dann projektiert haben. Und wir können die Anlage circa 2,5 Tage ohne Sonne betreiben. Wir haben da eine große Batterieanlage reingebaut und die Uhr wird auch ist komplett am Notstromnetz angedockt. Das heißt, wenn in Mekka der Strom ausgeschaltet wird, dann ist die Uhr mit noch ein paar speziellen Aufzügen und so weiter am Notstromnetz angedockt. Die muss einfach immer laufen.
Die muss ja auch immerhin funktionieren oder muss immer funktionieren. Wie ich gehört habe, ist die auch regelmäßig im Fernsehen zu sehen.
Zu jeder Stunde ist die im Fernsehen zu sehen, genau. Und da gibt's ja da haben wir dann die Mekka Time installiert. Oder die wurde mit dieser Uhr letztendlich ins Leben gerufen. Die Mekka Time ist ein Zeitinstitut, wo wir dann über die Cäsium-Uhren die eigene Zeit generieren und die dann der islamischen Bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. Und das ist auch der Grund, warum die Uhr zu jeder Stunde zu Beginn der Nachrichten eingeblendet wird.
Wahnsinn. Na, was macht das mit euch, wenn ihr dieses Wissen habt, dass euer Werkstück, eure Produktion so einen riesigen Wert für eine ganze Region, für eine Religion auch hat. Das fühlt sich doch, also ist doch eigentlich unvorstellbar, oder?
Ja, ich glaube, da bin ich viel zu stark Realist, weil ich weiß natürlich, obwohl die jetzt seit 14 Jahren problemlos läuft, die Uhr, weiß ich natürlich schon technisch, wo die Schwächen sein könnten und wo es auch Probleme sein geben können. Und deswegen, ich bin dankbar, wie es gelaufen ist, aber jetzt, ich wurde des Öfteren gefragt, Andreas, bist du jetzt stolz, weil du das alles hinkriegst hast? Und ich sage, okay, das zum einen sind es unsere Mitarbeiter und die Externen, die da mitgearbeitet haben. Es trägt jetzt unser Name, aber letztendlich sind da viele involviert gewesen und ich bin froh und dankbar, dass ich dabei sein durfte, weil ich persönlich technisch unheimlich viel gelernt habe. Ich habe, glaube ich, bin auch persönlich in dem Projekt unheimlich gewachsen. Und das ist ein Vorrecht, dass man da dabei sein kann und darf. Die Firma ist auch in eine andere Sphäre gekommen, das muss man einfach auch sagen. Aber mir jetzt da etwas drauf einzubilden, da bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Vielleicht kommt auch das schwäbische, pietistische Gedenkengut durch, das mich bis heute noch prägt. Aber
Lass uns mal über Tradition sprechen, denn euren Betrieb gibt es ja schon lange. Der Betrieb wurde ja 1860 gegründet und ist seitdem ja in eurer Familienhand. Was bedeutet dir diese Tradition? Was spielt das für eine Rolle?
Tradition ist natürlich bei uns, das ist richtig, spielt eine große Rolle. Es ist auch nicht normal, dass oder typisch, dass immer in der Familie Söhne da waren, die den Betrieb weitergeführt haben. Ich sehe das aber auch unter einem anderen Aspekt als große Herausforderung. Für mich ist der Betrieb eigentlich nicht Eigentum, sondern ich sage, der Betrieb wurde mir 30, 35, 40 Jahre zur Verfügung gestellt, treuhänderisch. Dann möchte ich den Betrieb so weiter, oder wir drei Brüder den Betrieb so weiterentwickeln, dass die nächste Generation gerne weitermacht. Das ist eine viel größere Herausforderung, wenn ich sage, der Betrieb gehört mir. Ich kann jetzt in 5 Jahren maximale Gewinnausschüttung machen, hole mir alles raus, was ich brauche. Nach mir die Sintflut. Aus der Tradition raus. Das hat mein Vater gemacht, hat mein Opa gemacht. Wir haben immer so gearbeitet. Und das ist der Grund, denke ich auch, warum es uns heute noch in der Form gibt. Und für mich oder für uns Brüder ist es eigentlich die weitaus größere Herausforderung, einen Betrieb so weiterzuentwickeln, dass die nächste Generation gerne weitermacht.
Wie viele Turmuhren, Handwerksbetriebe gibt es eigentlich in Deutschland?
Also in der Form, wie wir es machen, gibt es eigentlich niemand mehr, weil wir haben ja bei uns im Haus Elektronikabteilung, entwickeln selber, wir machen eigenen Schaltschrankbau, wir haben die Grafik, wir haben Lackierung, Vergoldung, eine Schlosserei, eine Schmiede, wir haben auch eine spanende Fertigung. In der Tiefe und Breite sind wir in Deutschland einzigartig. Wir haben eben ein paar Wettbewerber, die sich mehr auf die Läuteanlagen spezialisiert haben, ein paar, die sich mehr auf Turmuhren spezialisiert haben und dann eben die anderen Sachen dazu kaufen. Und auch nicht so viel intern selber machen, also eigener Schaltschrankbau dazu noch. Auch die ganzen Sonderanlagen. Wir haben in Deutschland eigentlich keinen Wettbewerber, der irgendwie sowas machen kann. Die Kollegen kaufen bei uns, wenn es größer wie 4 Meter wird oder wie 5 Meter, weil es da einfach das Know-how fehlt und die eher den Weg gehen, die Fertigung outzusourcen, um nicht mehr das Risiko zu gehen. Wir sagen, das, was uns einen Mehrwert bringt für die Firma, das machen wir auch selber, das holen wir rein. Und deswegen im Standardbereich haben wir relativ viel Wettbewerb, auch Firmen, 1-, 2-, 3-Mann Montagefirmen, die dann irgendwo im Ausland Produkte kaufen. Wenn es in den Sonderbereich reingeht, dann sind wir auch weltweit eigentlich aber einer bestimmten Größe. Der Chinese sagt, er kann es, macht dann aber bei einem 20 Meter Zifferblattdurchmesser eben die Zeiger nur für 8 Meter Zifferblattdurchmesser, sodass man es fast nicht ablesen kann, weil es eben dann viel einfacher zu realisieren ist. Da sieht man ja im Großen und Ganzen schon fast alleine unterwegs.
Du hast es gerade schon gesagt, ihr macht eigentlich das Komplettpaket, den Komplettbau einer solchen Anlage. Das heißt, bei euch arbeiten verschiedenste Gewerke. Gibt es irgendeinen Ausbildungsberuf oder einen Beruf im Handwerk, der sich speziell auf Turmuhrenbau spezialisiert, oder setzt sich das zusammen aus vielen verschiedenen Gewerken?
Den Turmuhrenbauer, den gibt es gar nicht. Wir sind eigentlich Anlagenbauer. Ausbilden tun wir den Feinwerkmechaniker schon seit 80, 90 Jahren. Ich selber habe auch zuerst der Feinwerkmechaniker, oder damals hat es noch Maschinenbaumechaniker geheißen, gelernt. Und dann später habe ich die Weiterbildungen durchgegangen. Aber bei uns ist der Feinwerkmechaniker, ist der Schlosser, ist der Elektriker, Elektroniker, Lackierer, Vergolder, der Kaufmann, alles gibt es bei uns als Beruf. Und das macht es eigentlich auch spannend. Wir sind die gesamte Mannschaft in 4 Standorten. In Deutschland sind wir 45 Mann. Und da es so viele Berufe doch in einer Anführungszeichen kleinen Einheit zusammenzubringen, ist natürlich technisch und auch menschliche Herausforderung. Zumal jeder sagt, sein Beruf ist der wichtigste. Gell?
Weil du gerade Feinwerkmechaniker speziell angesprochen hast, wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, ihr wurdet im vergangenen Jahr von M&T Metallhandwerk mit dem Feinwerkmechanikpreis ausgezeichnet für ein Projekt, was nicht ganz die Größe von der Uhr in Mekka hat. Das war eine Uhr, die in der Auto-World mittlerweile hängt. Ne? Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber es ist eine Nachbildung einer Armbanduhr.
Genau.
Nur, um da kurz drauf einzugehen.
Also die Firma IWC baut da spezielle Luxusuhren, und da die Uhr Big Pilot, die wurde angefragt, ob wir die auch als Uhr mit 2 Meter Zifferblattdurchmesser bauen können, wurde dann an 4 Standorten von der Motorworld aufgebaut mit laufendem Sekundenzeiger und mit Original-Datumsanzeige. Das heißt, egal ob das Schaltjahr ist oder ob der Monat 30 oder 31 Tage hat, wird immer das richtige Datum angezeigt.
Und da seid ihr auch für verantwortlich, ne? Dass immer die richtige Zeit angezeigt wird. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da immer die richtige Zeit zur Verfügung zu stellen, oder?
Richtig, ja, man könnte jetzt sagen, wenn die Uhr falsch geht, 2-mal am Tag, zeigt sie immer die richtige Zeit an. Aber nicht eine Herausforderung, das ist richtig. Und zwar, das hängt da damit zusammen, unsere Uhren sind da in der Regel in der Öffentlichkeit. Und jeder in der Bevölkerung sieht die Uhren und nimmt auch die Uhren wahr. Und die Bevölkerung lebt auch nach öffentlichen Uhren. Man hat uns lange eigentlich vorausgesagt, dass die Branche irgendwann sterben wird. Es ist eigentlich eher so, dass wir mehr Turmuhren und analoge Zifferblätter verkaufen und auch wieder neu bauen, auch an Schulen, mehr denn je. Das hat den einen Grund, dass in den Schulen das natürlich das auch ein Lerneffekt ist für die Bevölkerung, für die jüngere Generationen. Und zum anderen, die Bevölkerung hat doch nicht so viel Vertrauen in das Internet und in die Zeitverbreitung über Smartphone und Smartwatch wie jetzt in eine öffentliche Uhr. Und da haben wir schon eine besondere Aufgabe. Und deswegen ist es wichtig, dass eben die Uhren dann auch die genaue Zeit anzeigen. Vor 30, 40 Jahren war die Zeitanzeige oder die Anforderung noch nicht so hoch. Wenn da die Uhr eben eine Minute vor oder zurückgegangen ist, dann wurde das akzeptiert. Das ist vorbei. Die muss wirklich heute aufgrund der Genauigkeiten, die muss einfach die Minute genau anzeigen.
Könnt ihr da eingreifen jetzt? Habt ihr das irgendwie zentral an euch angebunden? Oder wie macht ihr das? Oder muss immer ein Montageteam damit dahin und muss vor Ort aktiv werden? Ich denke zum Beispiel gerade an Mekka.
Wir haben im Ausland haben wir relativ oft eine Fernwartung. Das heißt, wir können unsere ganze Rechner oder Steuerungen bei uns können wir von Calf aus zugreifen. Wir haben vor 4, 5 Jahren einen eigenen Cloud-Server hier im Haus installiert, sodass wir nicht auf Drittanbieter angewiesen sind, auch unter dem Thema Sicherheit, verkaufen dann letztendlich die Fernwartung und können dann weltweit auf die Uhren zugreifen. Ob das jetzt dann über Smartphone ist oder ob das über den PC ist, das ist alles möglich. Auch die Mekka-Uhr, damals jetzt noch nicht über unseren eigenen Cloud-Server, aber die Mekka-Uhr ist eigentlich das erste große Projekt gewesen, wo wir dann von hier auf uns draufschalten können.
Jetzt sind solche Projekte wie jetzt die Uhr in Mekka oder auch irgendwelche Sonderfertigungen, ich denke schon auch für euch was Besonderes. Gibt's für euch überhaupt irgendein Alltagsgeschäft oder habt ihr nur mit so Sonderanfertigungen zu tun?
Nein, wir haben natürlich das Alltagsgeschäft, wo wir die normale Steuerungen, die Antriebe für die öffentlichen Uhren, ob das jetzt Kirchen sind, ob das Rathäuser sind und so weiter, das Alltagsgeschäft mit Uhr 2 Meter, 3 Meter Durchmesser, das brauchen wir. Dann haben wir Wartungsverträge mit unseren Kunden. Wartungen und Reparaturen machen ca. 30% vom Umsatz aus. Aber über die Sonderprojekte und über die speziellen Sachen können wir natürlich das Image der Firma steigern. Wir haben auch einen Motivationsschub bei den Mitarbeitern, weil sie dann einfach auch in so Sonderprojekte reinkommen. Die Mitarbeiter kommen auch mal ins Ausland, das ist auch ganz interessant. Und wir verdienen natürlich an Sonderprojekten auch das Geld, was wir für die Weiterentwicklung für neue Produkte benötigen.
Wenn ihr so Montagen im Ausland habt, wie lang gehen dann solche Montagezeiten? Wie lang sind die Mitarbeiter dann mal weg?
Also maximal mal 2-3 Wochen. Also in der Regel wird es sehr gut vorbereitet. Wenn es jetzt große Projekte sind, wie das Mekka, sieht es anders aus, das ist richtig. Ich habe jetzt ein anderes Projekt in Dubai entstehen, auch mit einer relativ großen Uhr, die hat 28 Meter Durchmesser. Da gehen wir jetzt gerade bei der Planung davon aus, das ist auch nur ein Uhrwerk, dass wir so circa 14 Tage Montage benötigen. Wir haben in Vietnam jetzt einige Aufträge laufen. Da gehe ich davon aus, dass ein Monteur mal 3-4 Wochen fort ist. Letzten Monat war ein Monteur in Vietnam für eine Leuteanlage. Da war er dann 10 Tage vor Ort. Im nächsten Monat muss er nach Südafrika. Da haben wir jetzt 4 Tage geplant. Das ist so der Schnitt. Also wir versuchen, dass wir alles relativ gut vorbereiten, auch hier testen, dass die Mitarbeiter dann auch nicht zu lange wechseln.
Gut, aber du hast ja gesagt, die Mitarbeiter empfinden das ja auch als eine Abwechslung in ihrer sonstigen Tätigkeit, dass sie
natürlich,
da
und das ist natürlich
immer wieder dort sind.
Eigentlich der Ritterschlag, oder? Für den Mitarbeiter, wenn er dann dort auf der Montage ist, er ist ja dann der Supervisor letztendlich. Das Interessante ist, das wird bei uns in Deutschland auch oft vergessen, unsere duale Ausbildung wird im Ausland mit der Ingenieursausbildung auf der Baustelle gleichgesehen. Das heißt, unsere Mitarbeiter stehen auf der Baustelle mit den leitenden Ingenieuren auf einer Ebene, teilweise sogar drüber. Und das ist der Grund, warum wir auch als Firma immer ausbilden. Ich persönlich werbe auch immer für die duale Ausbildung über den Verband beziehungsweise auch über den Baden-Württembergischen Handwerkstag, weil das unser Basis und unser Grund ist, wo wir weltweit damit punkten können.
Tut ihr euch schwer, Auszubildende zu gewinnen für euer Unternehmen jetzt speziell, weil es doch so eine spezielle Branche ist? Oder schlagen da die Projekte, die ihr macht, zu Buche und helfen?
Das ist ein ganz großer Vorteil. Normalerweise ist ja zurzeit der Feinwerkmechaniker relativ schwierig zu finden, weil das eine abstrakte Ausbildung ist. Da können sich viele nichts darunter vorstellen. Aber wir haben hier in Calw eine gute Verortung. Wir sind bekannt als solides Familienunternehmen. Auch uns als Familien kennen wir eigentlich recht gut hier in der Gesellschaft. Und dadurch bekommen wir unsere Auszubildende, also nicht jetzt über Social Media oder sonstige Kanäle. Das ist eher das Thema, man kennt uns und sagt, okay, das ist eine solide Firma, da kann man was machen.
Wenn wir gerade über Aufträge nochmal sprechen, über zwei haben wir schon gesprochen, über Mekka und über der IWC. Gibt es noch irgendeinen Auftrag, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, wir hatten 1998 auch so einen speziellen Auftrag nach Brasilien, TV Globo. Das ist ein großer Fernsehsender. Und 1998 hatte Brasilien das 500-jährige Jubiläum. Und dann mussten wir innerhalb 4 Wochen 4 Uhren liefern, 6,5 Meter Durchmesser mit Sekundenzeiger. Mit der Maßgabe, wenn er das schafft, dann könnte er nochmals 24 Stück liefern. Und Mitte November haben wir den Auftrag bekommen. Am 23.12. sind dann die ersten vier Anlagen mit der Kiste rausgegangen und dann am 8. oder 29.12. Per Flugzeug in Sao Paulo durch den Zoll. Und dann haben wir die andere 24 Anlagen liefern dürfen. Das war damals auch ein relativ großes Umsatzvolumen für uns. Aber auch da wieder, wenn die Mitarbeiter nicht mitgemacht hätten und samstags und nachts gearbeitet hätten, hätten wir diesen Auftrag nicht geschafft. Das war damals auch eine tolle Sache. Dann haben wir in Georgien eine astronomische Uhr gebaut mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, mit der Monatsanzeige, mit Vollmond, die wir auch von Calf aus komplett steuern können und nachjustieren können. Da werden 7 Achsen angetrieben, auch ein ganz spezielles Projekt. Dann haben wir Kunstprojekte gemacht nach USA, auch Pendelprojekte, wo ein umgedrehter Pendel über Linsa-Antriebe angetrieben werden, die sich dann eben frei im Wind pendeln sollen. Aber wenn der Wind dann eben zu starke Kraft aufbringt, müssen wir mit dem Motor dagegen arbeiten. Das ist im Prinzip wie ein freier Pendel, ein umgedrehter freier Pendel sich bewegt. Jetzt haben wir gerade ein schönes Projekt nach Katar mit 4 Meter, ein spezielles Hotel, eine 4 Uhren, 6 Meter Durchmesser. Da können Sie durch die Uhren durchschauen mit VSG-Glas. Alles komplett beleuchtet. Auf der einen Seite sind dann dahinter dann die Suiten vom Emir von Katar. Also solche Sachen, das sind ja schon spezielle Projekte.
Ja, super.
Die machen auch Spaß, das muss man sagen. Das ist, da haben wir auch einen guten Lieferantenpool oder Kollegenpool, wo wir einfach dann auch solche Themen bespielen können, weil sie brauchen da auch ganz spezielle Lieferanten, die das einmal fachlich abdecken können, die das aber auch wollen, solche Aufträge. Und da sind wir in Baden-Württemberg, muss man schon sagen, gesegnet mit so ganz speziellen Firmen.
Gibt es irgendwas, was ihr nicht machen könnt? Also gab es schon mal irgendeinen Auftrag, wo ihr gesagt habt, boah, da kommen wir auch an unsere Grenzen, weil jetzt eine Uhr, wo man durchschauen kann, egal welche Größe, egal welches Gewicht, Beleuchtung, dies und das, hört sich für mich so an, als wären da eigentlich keine Grenzen gesetzt und ihr versucht, jeden Auftrag umzusetzen. Gibt es irgendwo Grenzen?
Ja gut, man kommt immer relativ schnell in die Grenzen, aber unser Maxime ist die, dass wir dem Kunden eine Lösung aufzeigen. Der Kunde hat Vorstellungen, dann muss man klären, passt das auch? Es gibt einen Budgetrahmen, es gibt natürlich irgendwo auch dann das technisch Machbare. Und dann ist unsere Aufgabe, den Kunden so mitzunehmen, dass er seine Ideen umsetzen kann und auch das Gefühl hat, er wird für ernst genommen. Und wir müssen dann versuchen, eine Lösung, die machbar ist, mit gewissen Budgetrahmen so umzusetzen. Und unser Thema ist eigentlich das Thema Zeit. Und da können wir im Prinzip alles machen. Aber alles, was außerhalb Thema Zeit ist, da lassen wir dann schon ganz schnell die Finger weg.
Apropos Zeit, wir sind auf der Zielgeraden. wir haben jetzt zum Schluss noch so ein paar persönliche Abschlussfragen. Mhm. Die erste stellen wir allen unseren Gästen und bin gespannt, wie du darauf antwortest. Und zwar lautet die wie folgt: Mit wem würdest du gerne mal tauschen, einen Tag oder eine Woche? Das muss nicht beruflich sein. Das kann auch was Kulturelles sein. Das kann was aus dem Sport sein. Egal was. Was dir einfällt, wo du sagst, du würdest gerne mal einen Tag oder eben auch eine Woche mal eine Rolle von jemandem einnehmen oder du hättest die auch gerne eingenommen. Also es kann auch eine historische Figur sein, wie du magst. Also gibt es irgendjemanden, wo du sagst, das hätte mich interessiert?
Ich bin eigentlich glücklich. Ich würde es vielleicht anders formulieren. Also ich habe jetzt jemanden persönlich auf dem Schirm. Ich hätte gern die Fähigkeit, sprachlich und technisch und musisch so als Multi-Verbindung. Da gibt es ja Personen, die das gemeinsam vereinen können, die sind sprachlich gut drauf, die haben technisch unheimliches Verständnis, aber haben dennoch musisch unheimlich gute Fähigkeit. Das wünsche ich mir eigentlich. Da denke ich manchmal, wenn ich mit jemandem vergleiche, Mensch, da ist der gut. Aber ich habe jetzt wirklich, muss ich offen gestehen, keine bestimmte Person im Blick. Sorry.
Macht gar nichts.
Ich bin mit dem, wie ich es habe und wie ich bin, glücklich.
Das ist am wichtigsten. Du, nächste Frage. Was war für dich persönlich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Gut, persönlich erstmal, wo ich meine Frau kennengelernt habe, die zu heiraten. Ich glaube, das war mal rein persönlich eine der besten Entscheidungen. Beruflich muss ich sagen, da war das bei uns damals so, da hat der Vater einfach gesagt, das wird gemacht. Dann ist man in die Spur reingegangen. Und da würde ich jetzt vielleicht nicht an einer Riesenentscheidung festmachen, auf die vielen Entscheidungen, kleineren Entscheidungen, die letztendlich dann zu einer gesamten großen Entscheidung dazukommen, dass wir jetzt in der Firma wirklich auf einem gewissen Level sind, wo wir jetzt vor 12 Jahren komplett neu gebaut haben, oder wo wir dann wirklich auch entschieden haben, wir machen das MEKA-Projekt. Das sind ja Entscheidungen, die unheimliche große Tragweite haben. Und das ist eine Entscheidung, wo Sie auch im Voraus nicht wissen, was Sie alles dann erwartet. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich diese Entscheidungen getroffen habe. Aber zu der Zeit, wo ich die Entscheidungen getroffen habe, wusste ich natürlich nicht, wie weitreichend die sind.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Überleitung zur gegenüberliegenden Frage, was so die größte Herausforderung war, auch aus beruflicher Sicht. Ich meine, euer Unternehmen hat mehr als 165 Jahre Tradition. Ihr seid jetzt in der 5. Generation, ihr seid zu dritt, 3 Brüder in der Geschäftsführung. Was war so die größte Herausforderung aus Unternehmenssicht?
Auch da gibt es unheimlich viele unterschiedliche Aspekte. Das eine ist jeden Tag die Herausforderung, zu dritt ein Unternehmen zu führen. Jeder hat seinen eigenständigen Beruf, der ihn prägt. Und dann ein Unternehmen so zu führen, dass es auch zielführend ist, dass keine Empfindlichkeiten entstehen. Das ist mit Sicherheit eine ganz große Herausforderung, wo ich aber auch echt dankbar bin, dass es mit meinen Brüdern so funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Dann Herausforderungen an sich, immer wieder neue Projekte anzugehen. Und sich auch dazu motivieren. Und ich denke, für mich persönlich eine ganz große Herausforderung ist, so wie ich es vorher formuliert habe, die Firma wirklich auf dem Level weiterzuentwickeln, dass die nächste Generation gerne weitermacht. Das ist für mich zurzeit eine der größten Herausforderungen, den Nachfolgern eine Motivation zu geben und sie anzutriggern, dass sie das gern machen, ihnen das Vertrauen entgegenzubringen, ihr könnt es auch und wir unterstützen euch. Und zum anderen aber auch die Weiterentwicklung im Unternehmen dann so weiter zu betreiben, dass es dann auch weiterhin eben auf dem Markt tragfähig ist.
Habt ihr eine Nachfolge vor Augen schon? Könnt ihr schon was erkennen?
Ja, wir sind auch insgesamt 4 Brüder, 4 Perrot-Brüder. 3 sind im Unternehmen. Da gibt es 16 Nachkommen und aus diesen 16 Nachkommen ist jetzt einer, der hat eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, studiert zurzeit BWL, macht gerade ein Auslandssemester in den USA und der hat Interesse mit einzusteigen. Sein Bruder macht gerade eine Zimmermannsausbildung, möchte dann danach noch Feinwerktechnik-Ausbildung machen und noch studieren. Und dann auch ins Unternehmen reinzukommen. Und dann haben wir noch einen in der Familie, der macht gerade eine Elektroausbildung und wird dann danach auch Elektrotechnik studieren und dann auch ins Unternehmen reinkommen. Also da sind wir glücklicherweise gerade ganz gut unterwegs. Es geht einfach darum, dass wir die in der Stange halten und dass wir die weiterhin motivieren. Und ich glaube, da sind denn solche Projekte extrem wichtig. Weil da entsteht eine Identifizierung. Da ist auch ein Ansporn, auch das Thema Alleinstellungsmerkmal. Und das motiviert natürlich junge Leute.
Prima. Was bedeutet für dich Handwerk?
Handwerk ist für mich die Basis in der Wirtschaft und Innovation, Hightech gepaart mit Tradition, dann Menschlichkeit, Familienanbindung, gesellschaftliches Engagement. Ich bin inzwischen so weit, dass ich das auch so kommuniziere, auch unseren Politikern gegenüber, wenn ihr das Handwerk mit Füßen tretet, dann werdet ihr irgendwann mit der Gesellschaft ein ganz großes Problem haben. Also Handwerk ist im Prinzip ein ganz wichtiger Partner, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch und auch familiär für uns hier in Deutschland.
Andreas, jetzt kommen nochmal vier Begriffe, mit der Bitte ganz kurz darauf zu antworten. Das sind einfach kompakte Begriffe. Erster Begriff ist Heimat.
In der Heimat, zu Hause und weltweit unterwegs.
Zweiter Begriff, hast du ein Vorbild?
Mein Vater ist ein Vorbild, ja.
Dritter, was ist Glück für dich?
Wenn ich abends zufrieden bin.
Letzter Begriff, gibt es irgendein Motto für dich persönlich oder für die Firma Perrot?
Wir haben im Familienwappen den Spruch Hora Ruit Carpe Diem. Die Zeit verrinnt, nutze den Tag. Das ist dann unser Motto und das möchte ich auch persönlich nehmen.
Andreas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du ja euer Unternehmen uns und uns, vor allem unseren Hörern, vorgestellt hast mit den vielen, vielen tollen Projekten. Also es ist beeindruckend. Vielen, vielen Dank dafür und alles Gute.
Ich danke dir auch recht herzlich.
Danke, Andreas. Mach's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.